der hat nicht viel nachgedacht. Da gibt es auch nicht viele Anekdoten zu Businessplänen und Co., sondern der hat einfach gemacht.
Sie ist eine tolle, bemerkenswerte Frau mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten und einem wirklich spannenden Werdegang mit vielen Stationen, die ich auch so nicht auf dem Schirm hatte.
Aber wann gibt es die Möglichkeit, geformt zu werden? Am Ende des Tages nur, wenn du in Resonanz gehst, in Konfrontation gehst oder auch konfrontiert wirst, ne, mit Dingen, die du einfach nicht geil findest.
Ich glaube, die Menschen, die Risiken eingehen und dabei auch mal hinfallen, sind tatsächlich die Menschen, die für uns die größeren Vorbilder sein sollten. Und da hatten wir ja bei Learnings auch schon einige mit dabei. Und jetzt in diesem Fall dann eben auch nochmal Naomi Campbell.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 64 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen auch an dich, liebe Joanna, denn du kommst gerade aus Mallorca. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Dazu.
Schön.
Knackig, braun, gut gelaunt, breites Grinsen, das hätte ich auch gerne. Vielleicht kannst du mir ein klein wenig davon abgeben.
Gib ich. Ich werf dir was rüber.
Und wie der Zufall es so möchte, sprechen wir heute über Menschen, die nicht nur knackig braun sind und ein breites Lächeln haben, sondern ihr Äußeres zum Beruf gemacht haben. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ohne, dass es irgendwie zwielichtig klingt.
Ja.
Denn wir sprechen heute über Models. Und auch wenn das in meiner kurzen Anmoderation vielleicht nicht ganz rüberkam, ich habe nichts als Respekt für Models. Ein extrem intensiver Job, ein enorm hoher Druck, wilde Arbeitszeiten. Ja, man muss immer on point abliefern. Man hat so gut wie keinen Spielraum für Fehler. Wenngleich meine Protagonistin heute, nämlich Naomi Campbell, genau wegen einem solchen vermeintlichen Fehler berühmt wurde.
Ich bin gespannt.
Aber nicht nur deswegen. Ja, ich lebe ja von meinen Anekdoten, so auch heute. Wir sprechen über Models. Und es gibt Models und Models und Models. Oder anders gesagt Models, Topmodels und Supermodels. Ich hoffe, du bist im Thema.
Voll.
Denn seit den 90ern gibt es ja tatsächlich das Wording Supermodels, begründet durch die Big Six. Und jetzt bist du gefragt, liebe Joanna. Bekommst du die Big Six zusammen?
Ja, klar. Cindy Crawford, wer gehört denn noch dazu?
Genau,
Linda Evangelista,
ja.
Stephanie Seymour.
Seymour?
Seymour,
ja,
dabei
ja.
gewesen. Naomi Campbell natürlich. Christy Turlington.
Ja.
Partitz. Tatjana Partitz.
Ganz genau.
Ja.
Gut.
Kate Moss.
Nicht so schlecht.
Wobei, die
genau.
kam später dazu.
Kate Moss kam später hinzu,
genau.
aber gilt auch safe als eine der Big Six und eine der Supermodels. Und
ich weiß das auch nur, weil das bei mir in der Wohnung hängt, ne? Das habe ich ja in Folge.
Das Motiv?
Das Motiv von Lindberg tatsächlich hängt bei mir in der Wohnung.
Unglaublich.
Ja.
Damals waren es ja noch die Big Five.
Ja.
Also es wurden dann später die Big Six. Und du hast völlig recht, damit ging es los, ne? Mit diesem einen legendären Shooting von Peter Lindberg oder Peter Lindberg, damals im New Yorker Meatpacking District, ein Shooting für die Vogue konkret oder genauer gesagt die Januar-Ausgabe der britischen Vogue 1990 war im Prinzip der Anfang der Supermodels. Also wir haben viel zu besprechen, viel zu berichten, ich freue mich sehr drauf. Wen hast du dabei heute?
Absolut, ich bin total gespannt, weil also so diese ganze Begrifflichkeit Schönheit und Ästhetik, das taucht ja bei uns auch immer mal wieder in den Folgen auf. Ne? Wir sind ja schon auch kleine Fans irgendwie davon, von schönen Dingen und wir haben über Designer schon gesprochen, wir haben über Starfotografen gesprochen, das war in Folge 49, da ging es auch genau um dieses Fotoshooting, was du gerade angesprochen hast. Sehr, sehr spannend, was ja die ganze Model-Ära tatsächlich geprägt hat und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Ja, wir beide das auch einfach mögen, ne? Ästhetik und schöne Dinge. Und ich finde es immer wieder interessant, auch zu überlegen, warum denn so ein Reiz da ist an schönen Dingen. Und ich habe dann bei der Recherche in mein Bücherregal geguckt und ein Buch gesehen, Warum das Schöne wichtig ist, von Alan Moore.
Mhm.
Und das hat zwar jetzt nichts mit Topmodels zu tun, aber ich möchte daraus 3-4 Sätze lesen, weil ich das ganz interessant finde. Und dann verrate ich dir auch, wen ich heute dabei habe.
Ich bin sehr gespannt.
Und zwar sagt der gute Alan Moore, Immer schon faszinieren mich schöne Dinge. Architektur, Möbel, Bücher, Menschen. Schöne Dinge werden mit Liebe hergestellt oft. Etwas Schönes zu erschaffen ist ein Weg, Gutes in die Welt zu bringen. Es ist eine Tat, die voller Optimismus einfach zeigt, das Leben lohnt sich. Das Bestreben, bleibende Schönheit zu erschaffen, lebt nicht von Fragen des Stils, sondern von der Wahrheit. Es ist die Schönheit, die den Dingen Unsterblichkeit verleiht. Schöne Gegenstände zum Beispiel überdauern ihre Schöpfer. Sie sind eine Gabe ihrer Schöpfer an die Welt. Schönheit ist unverwüstlich, sie ist lebensbejahend und sie gibt so viel an die Welt zurück, dass neues Leben geschaffen werden kann. Und ich fand das super spannend, weil da einfach viel drin steckt, wenn wir uns mit Schönheit beschäftigen, was wir natürlich heute auch tun. Denn Supermodels, das weiß ja nun mal jeder, die sind nun mal sehr, sehr schön. Ja.
Wobei Schönheit natürlich immer im Auge des Betrachters liegt.
Das stimmt natürlich.
Und auch relativ ist, ne? Also.
Aber es gibt ja so Forschungen zur Proportionalität von Gesichtern, ja. Und dann gibt es natürlich auch hier 90, 60, 90 und so. Also wenn wir mal von diesen Maßen und von diesen Themen ausgehen, dann haben ja Menschen, Supermodels, bestimmte Charakteristika. Und darüber hinaus, klar, bin ich voll bei dir, ist das super subjektiv. Und ob jemand eine Kate Moss gut findet oder eine Claudia Schiffer, komplett andere Typen, beide Supermodels, ist nochmal dahingestellt.
Aber wir leben ja in einer Zeit des Perfektionismus und Perfektionismus ist nicht gut, schon gar nicht, wenn man ihm immer nacheifert, ne, und immer glaubt, bei anderen wäre es besser und andere sind schöner und andere haben mehr und. Deswegen nicht falsch verstehen, wenn wir in dieser Folge die vermeintliche Schönheit glorifizieren. Es geht natürlich hier um den Kontext des Modelns und selbst im Modeln ist ja diese 90-60-90 Schönheit auch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Da gibt es ja mittlerweile auch mehr Offenheit und mehr Toleranz, total. Was wir auch wiederum sehr wichtig und richtig finden.
Das hat sich total verändert in den letzten Jahren. Ich glaube deswegen, das sagte Moore ja jetzt auch in dem Buch zum Beispiel, dass es ja mehr als die oberflächliche Ästhetik ist, ne? Schönheit. So, dass das manchmal ja was mit Optimismus, mit Unsterblichkeit, mit Leben. Wie viele Menschen gibt es, die gar nicht irgendwie jetzt bestimmten Maßen entsprechen, die wunderschön sind, weil sie einfach schlau sind oder einen bestimmten Ausdruck haben oder für irgendwas Besonderes stehen, ne? Deswegen ist ja auch so dieses ganze Testimonial-Thema in den letzten Jahren ein ganz neues und anderes geworden, dass ja nicht mehr nur noch Models gebucht werden für Kampagnen, wir jetzt so als Werber hier wissen das ja ganz gut, wer wo auch dann gebucht wird und das hat sich sehr verändert tatsächlich. Aber die 90er sind schön, wir gucken uns gerne diese Zeit an und jemand, der auch in dieser Zeit sehr berühmt und bekannt geworden ist, ist nämlich Markus Schenkenberg.
Der Schenkenberg.
Genau.
Vielleicht, bevor wir zu Markus kommen und ich sehe das Leuchten in deinen Augen, du möchtest unbedingt über Schenkenberg sprechen. Natürlich noch der Hinweis auf Zipgate und Pia, denn haben wir natürlich heute auch wieder mit dabei. Ein ganz spannender Workhack und an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf das sensationelle Buch von Zipgate, das es wie immer für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kostenlos gibt. Auf www.zipgate.de/learnings-podcast könnt ihr euch die 24 Workhacks bestellen.
Also ich wollte eigentlich noch gar nicht über Schenkenberg sprechen, aber natürlich, wenn du mich hier unterbrichst, ich gebe dir gerne den Vorrang. Ich wollte nämlich eigentlich nur sagen, dass ich Markus Schenkenberg und Giselle Bündchen dabei habe. So, und dann hätte ich natürlich noch Zeit gelassen für Zipgate, denn das ist uns ganz wichtig an dieser Stelle. Also, und dieses Buch, wer das noch nicht hat, unbedingt 24 Work Hacks. Großartiges Buch und wir freuen uns auf jeden Fall auf Pia gleich, die dann wieder einen dieser Work Hacks für uns dabei hat. Aber jetzt starten wir mit einem Model, der
mit einer Legende.
Crème de la Crème.
Ja.
Markus Schenkenberg, ein super deutscher Name, ne, eigentlich. Für einen Schweden nämlich.
Ich wollte gerade sagen, der ist aus Skandinavien.
Ja, der ist Skandinavier, genau. Und Markus Schenkenberg muss man ja irgendwie fast gar nicht vorstellen, oder? Also ich weiß nicht. Also wer Markus Schenkenberg nicht kennt, der hat irgendwie
hat irgendwo
nicht aufgepasst in der Topmodel-Schule, wo wir beide halt waren, natürlich.
Genau,
also der mittlerweile 52-Jährige wurde nicht nur vom Forbes Magazine, auch vom People's Magazine auf die Liste der schönsten Menschen der Welt aufgenommen in den 90ern. Und in den 90ern war der Schwede ein blonder Gott. Ja, so wird er genannt. Bei dessen Anblick alle Frauen einfach nur kreischten. Kann ich gar nicht verstehen. Also, verstehe ich überhaupt nicht. Ich schwitze schon hier ein bisschen gerade. Ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt oder einfach
bestimmt
nur an der Vorstellung. von Markus Schenkenberg. Also bekannt wurde er tatsächlich 91, eine Zahl, die wir ja gerade im Intro schon mal gehört haben. Eine ganz besondere und bewegende Zeit in den 90ern. Und es gab besondere Jeans-Kampagnen von Calvin Klein. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen in einer unserer letzten Folgen. Und er hat quasi in dieser Jeans-Kampagne eine ganz wichtige Rolle eingenommen und wurde dadurch berühmt. Er wurde dann später auch Lieblingsmodel von Gianni Versace. Und außerhalb der Mode wurde er natürlich auch berühmt, denn er war mit Pamela zusammen. Genau, mit Pamela Anderson zusammen. Und heute lebt er in den USA und ist bis heute das bestbezahlte männliche Topmodel. Also das mal so ein bisschen zum Rahmen von Markus Legende. Schenkenberg. Genau, aber wir fangen mal ganz von vorne an, denn das machen wir ja hier so. Ein paar wichtige Facts über Markus. Wer ist denn Markus eigentlich? Also Markus ist geboren, wir haben es gerade schon gehört, in Solna, das ist bei Stockholm, im August 1968 und mit bürgerlichem Namen Markus Lodewijk, da haben wir es nämlich, Schenkenberg, van Mierup sogar noch, also Markus Lodewijk, Schenkenberg, van Mierup. Er hat nämlich niederländische Wurzeln auch und daher kommt dann dieser Name auch zustande. Er hat einen Bruder, er wuchs mit dem auf, Michael, 2 Jahre älter und er führte eigentlich so eine total, normale Kindheit, so eine Bullabü-Kindheit, wie aus so einem Astrid Lindgren-Buch eigentlich. Mit 9 begann er sich für Basketball zu interessieren, der war immer schon recht groß und spielte dann für die Jugendmannschaft in Solna. Er lernte auch noch Violine, weil die Mami das wollte und arbeitete nebenbei in vielen Nebenjobs, in einem Vergnügungspark und also so ganz normal groß geworden, Und er hat nebenbei gearbeitet, weil er immer in die USA wollte. Da geht's schon los. Also, denn er wollte nicht Supermodel werden, er wollte NBA-Basketballprofi werden, Also, er hatte einen großen Traum, er war sehr schüchtern, aber er war gut gebaut, groß, 1,93. Und seine Eltern wollten zwar irgendwie, dass er Arzt oder Banker wird, die Eltern wieder. Und er hat aber gesagt, nee, ich möchte in die USA, ich möchte NBA-Basketball-Profi werden und hat da so ein bisschen so jugendliche Träume gehabt. Aber mit 20 ging er dann mit einem seiner besten Freunde damals endlich nach Amerika, jobbte sich so durch, war dann mal ein bisschen in New York, bisschen in New Orleans, bisschen in Orlando irgendwie. Und er kam dann nach Los Angeles, City of Angels, City of Stars, wo irgendwie gefühlt jeder mal den Traum hatte zu leben, wenn der nicht sogar heute noch besteht, wo er dann, und ich wusste, ich habe irgendeine Gemeinsamkeit mit Markus Schenkenberg,
Jetzt küdet.
Er hat tatsächlich als Au-pair bei einer Familie dort in L.A. gearbeitet, auf Kinder aufgepasst, auf den Hund aufgepasst und den Haushalt geschmissen. Geil, oder? Und ihr wisst ja mittlerweile.
Das ist jetzt deine,
ich war auch Au-pair tatsächlich. Mhm. Und wir haben noch einige andere Gemeinsamkeiten. Da kommen wir vielleicht später zu. Aber auf jeden Fall fand ich das ganz cool. Und mich haben damals immer ganz viele Leute gefragt, was, Männer machen das auch? Denkt jetzt vielleicht der ein oder andere von euch Hörern hier oder Hörerinnen. Und ja, natürlich, macht total Sinn, wenn du 3 kleine Jungs hast. Natürlich hast du einen coolen Typen als Au-pair. Macht total Sinn,
Absolut.
Und die Amis haben ja dann ungefähr gefühlte 300 Hobbys. Das heißt, die Kinder, die machen dann ja von Basketball über. Aber das ist heute kein Thema. Auf jeden Fall sehr sympathisch mir auf jeden Fall an der Stelle geworden. Markus Schenkenberg, das Au-pair, fand ich ganz gut. Also vielleicht brauche ich ja auch irgendwann nochmal ein Au-pair. Mal schauen, was der heute so macht. Naja, er hatte allerdings immer noch seinen Traum, Basketballprofi zu werden. Und deswegen fing er an mit hartem Fitnesstraining. Und wo macht man das natürlich in L.A.? Muscle Beach, Venice Beach, wer von euch mal da war und da den Venice Boulevard langgelaufen ist, das kennt man ja mittlerweile nicht nur aus den ganzen Filmen, das hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gesehen. So, dort hat er gepumpt, er hat sich innerhalb von wenigen Monaten 20 Kilo Muskelmasse aufgebaut, fuhr dann immer noch so ein bisschen Rollerblades, ganz cool, also auch ganz lustig, und wurde dann von dem Fotografen Barry King, damals recht bekannt, entdeckt. Und der hat ihn angesprochen und hat gesagt, hey Markus, oder ich kenne dich nicht, du hübscher Mann, auf Rollerblades, hast du nicht mal Lust auf Probeaufnahmen? Und Markus, klar, ich meine, der hat ja da vorher schon gejobbt in allen möglichen Städten, hat da einfach das Geld mitgenommen und sagte, ja, lass uns das mal machen. Und da hat die Geschichte von Markus Schenkenbergs Modelkarriere sozusagen angefangen. Also da startete alles. Er hat dann einen Job in Paris bekommen, wurde danach dann wurde dann für diese legendäre Calvin Klein Kampagne 91 gebucht und von da ging es eigentlich los, ne? Also das war so sein großer Durchbruch. Er war noch sehr jung, Anfang Mitte 20. Er war in namhaften Modezeitschriften zu sehen und für alle Designer, die man so kennt, von Calvin Klein über Versace, Lagerfeld, Donna Karan, von Ungaro bis Eisberg, Wolfgang Job oder auch Philipp Plein sogar, der ist dann überall gelaufen und auch überall abgelichtet worden. Und bei seinen Aufträgen hatte er natürlich zu der Zeit mit den legendären Supermodels zu tun. Denn eine Claudia Schiffer, eine Naomi Campbell, wir haben die anderen Namen gerade schon gehört, waren zu der Zeit natürlich auch gerade auf ihrem High-Fly-Punkt. Ne? Die waren alle so ein bisschen eine Generation, die zusammen in Werbespots, Calvin-Klein-Kampagne, viele andere Kampagnen, viel mit Lindberg gearbeitet. Und da hat er sich sehr wohlgefühlt. Ja, wer auch nicht, ne? So, oder? Philipp nickt auf jeden Fall. Genau. Er ist heute und war das damals tatsächlich auch schon relativ schnell das bestbezahlte männliche Topmodel der Welt, ja, und steht weltweit weiterhin bei Agenturen in New York, London und Paris unter Vertrag. Und was ganz interessant ist, dass er durch seine Karriere ganz vielen männlichen Models den Weg für eine bessere Bezahlung in der Branche ebnete und fast so hohe Gagen wie weibliche Models bekam. Und das ist ganz interessant, weil wir ja immer mal wieder so dieses Gender-Thema auch besprechen. Männliche Berufe, Frauenberufe. Und hier ist es tatsächlich einmal ein bisschen gedreht, denn der Begriff Topmodels oder Supermodels war lange einfach nur Frauen vorbehalten. Und die haben im Endeffekt auch die hohen Gagen bekommen, Männer eher überhaupt nicht. Und wenn man heute auch an Topmodels denkt, fallen einem, glaube ich, auf Anhieb 10 Frauen ein, aber eher weniger Männer tatsächlich. Über Markus Schenkenberg hinaus, da wird schon dünn, glaube ich. Ne? So, und das hat
er... Ich kenne keinen tatsächlich. Hast du zwei, drei auf Lager? Neben Markus?
Jason Lewis... Nee, kann ich dir ja sonst von den anderen, kann ich dir das auch gar nicht sagen. Also die Namen, die ich mir angeguckt hatte jetzt, die waren jetzt, Lundquist heißt, glaube ich, noch einer.
Ja.
Aber die kennt man nicht.
Kennt man
also
nicht.
Kennt man, du kennst die sofort, wenn du die siehst, sind das Gesichter, die man sofort kennt, weil die einfach auch überall gebucht wurden. Aber man kennt die Namen einfach nicht. Und das ist schon verrückt. Also dafür, dass dieses ganze Thema, auch Männermodels ja jetzt nichts, es ist ja nichts, was man nicht kennt. Ja, jede gute Kampagne hat auch tolle Männermodels einfach. Hier Channing Tatum hat zum Beispiel auch vorher gemodelt. Oder wen haben wir denn? Die sind dann irgendwann Schauspieler geworden und durch die Schauspielerei, glaube ich, auch einige tatsächlich weitergekommen. Ne? Aber genau. Und wie ist das passiert? Er hat relativ früh einen Agenten gehabt. So, und dieser Agent hat sein Talent erkannt. Das war ganz spannend. Jason Kenner hieß er oder heißt er heute noch, aber das war damals sein Agent. Und der hat tatsächlich potenziellen Fotografen und Designern immer die Wahl gegeben. Er hat gesagt, ne, wollt ihr mit Markus arbeiten? Und wenn ihr das wollt, müsst ihr hier entsprechend bezahlen. So, und hat da relativ früh schon die Messlatte sehr hoch gelegt, weil er eben dieses Potenzial gesehen hat, auch zu der Zeit einfach. Und damit hat er eben ja für andere männliche Großverdiener einen Weg bereitet in der Modelbranche. Und das ist schon irgendwie ganz cool, finde ich, dass er da ja dann auch vertraut hat letztlich, ne, auf seinen Agenten, weil er, also seine Vita klingt ja bis dahin eher so ein bisschen Hans Kuck in die Luft, so ich mach mal hier ein bisschen und da ein bisschen Au-pair und ein bisschen Vergnügungspark, bisschen Geld hier, pump mal ein bisschen am Venice Beach und so weiter. Und er war in vielen Dingen Vorreiter, muss man sagen, tatsächlich, denn wenn man jetzt 30, das war ja so ungefähr 30 Jahre zurückdenkt, da waren eben Themen wie Eigenmarke, Markenpositionierung ja einfach noch gar nicht so weit vorne, gerade im Model-Business, ne? Und auch da wieder Frauen vorbehalten. Für Frauen war es total normal, dass sie noch eine Parfümlinie machten oder irgendwie ein Schmucklabel oder irgendwie eine Bodywear-Collection. Und auch das hat er sehr schnell verstanden, hat seine Marke, also seinen Namen als Marke geschützt, Markus Schenkenberg, und hat da quasi auch Produkte dann einfach rausgegeben, Lifestyle-Produkte, die er selber mochte, und hat sich dadurch eine große Reichweite aufgebaut einfach, ne, darüber, dass er verstanden hat, sich selber auch als Marke zu positionieren. Und er sagte selber mal, O-Ton, bei weiblichen Topmodels ist es normal, dass sie eigene Produkte wie Düfte oder Modekollektionen haben, bei Männermodels gibt es das noch nicht. Die Erweiterung meines Namens zur Marke gibt mir die Möglichkeit, mich selbst stärker zu verwirklichen und meine Fans an meinem Lifestyle teilhaben zu lassen. Und neben dem Modeln fing er dann auch noch an mit Schauspielern oder nahm auch mal irgendwie mit Virgin Records irgendwie eine Single auf. übte sich in TV-Produktionsauftritten, darüber kann man jetzt streiten. Der hat auch in den letzten Jahren viele Dinge im deutschen Fernsehen mal mitgenommen, wo man denkt, oh, musste der da auch noch dabei sein? Ich weiß nicht, ob Dschungelcamp dabei war, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall viele Dinge, wo er eben sehr umtriebig unterwegs war und so ein bisschen alles mitgenommen hat, ne? Also, apropos mitgenommen. Wen hat er denn sonst noch so mitgenommen? Ist vielleicht auch nochmal interessant an dieser Stelle. Denn von seinem Familienleben war ja bis dato noch nicht so viel zu hören. Ja, also stetiges Familienleben hat er anscheinend nicht gehabt. Also auch in Sachen Liebe hat's noch nicht so richtig geklappt. Früher eroberte er, kann man sich natürlich vorstellen, hübscher, großer Schwede, ein Model nach dem anderen. Ja, wobei man sagen muss, zu den prominentesten seiner Liebhaberinnen gehörten nicht nur Models, sondern er war mit Mariah Carey zusammen, Nikki Hilton, Victoria Silvstedt, okay, Jessica Simpson und natürlich Pamela Anderson. Und auch Pamela Anderson, das, ich glaube, da können wir auch eins und eins zusammenzählen, hat ihm einen unheimlichen Karriereschub gegeben damals. Also die Kombination Calvin Klein-Kampagne, dann irgendwie 10 Jahre später, ne, also die Pam quasi, mit der er da zusammen war. Und die tatsächlich auch, habe ich in einem Interview gelesen, die wollte unbedingt ein Kind von ihm. Wobei, das verstehe ich vielleicht auch, Markus Schenkenberg, ich will ein Kind von dir. Nein. Und er hat gesagt, es war total schön, diese Beziehung, nur sie wollte unbedingt ein Kind. Er war 33 damals und fühlte sich viel zu jung. Und auch ein großes Thema für ihn war der Sex-Skandal, oder was heißt Skandal? Aber er sagte, er möchte eigentlich keine Freundin, wo es ein Sextape öffentlich für andere irgendwie gibt. Und deswegen ging dann irgendwie so ein bisschen seine Liaison mit Pam auch vorbei. Aber das hat ihm auf jeden Fall einen richtigen Karriereschub gegeben. Baywatch-Zeiten damals natürlich genau in der Hochphase. Und in den letzten Jahren äußerte er sich eher tatsächlich schwammig zu seinem Beziehungsstatus, hatte ein paar On-and-Off-Beziehungen, Affären mit Models, mit anderen. Und seine Mutter sagt ihm heute, Junge, werd sesshaft endlich und such dir eine schwedische Frau. Die Hollywood-Girls taugen nichts. Und er sagt selber, irgendwie sollte ich vielleicht mal anfangen, auf meine Mutti zu hören. Und wünscht sich auf jeden Fall eine feste Beziehung und ein ruhiges Leben mit 50. Dachte er, kann er sich das auch mal erlauben. Also, lieber Markus, wenn du das jetzt hörst hier, vielleicht hört er ja zu, wer weiß.
Eine, ne? Bewerbung.
Genau, ich habe auch schon überlegt, mal ein bisschen ruhiger zu werden. Und der Altersunterschied macht mir auch wirklich gar nichts aus. Ich glaube, ich würde mich auch mit deiner Mutter verstehen. Nein, Spaß beiseite. Aber wenn jemand Markus Schenkenberg kennt, kann er trotzdem gerne auf diesen Podcast verweisen. So, also, Markus, ziemlich clever, nicht nur schön, hat auch was seine Finanzen angeht, tatsächlich sehr gut vorgesorgt. Denn er ist in Schweden zu einer Wirtschaftsschule gegangen und hat sehr, sehr früh schon Wirtschaftswissen mitbekommen, ja. Und dadurch eben nicht wie andere in der Zeit seine ganze Kohle verprasst, sondern super früh in seinen 20ern und 30ern schon in Immobilien investiert. Und das war sehr schlau. Aus seiner Sicht, und ich finde das auch tatsächlich sehr schlau, relativ früh schon sein Geld gut anzulegen. Er hat da noch ein Buch irgendwann auch mal geschrieben, das machen ja alle irgendwie auch, hat aber da auch quasi die Einnahmen von seinem Buch gespendet, denn sein älterer Bruder ist an Multipler Sklerose erkrankt und unterstützt die Erforschung der Krankheit und ist immer wieder auch anderen gemeinnützigen Organisationen zugewandt. Also er hat auch immer wieder geguckt, ne, wo ist mein Herz nochmal am richtigen Fleck und wo investiere ich auch mein ganzes Geld, was ich so habe sozusagen. Und das fand ich auch irgendwie ganz cool. Auch nochmal natürlich eine sehr bewegende Geschichte, wenn man das in der eigenen Familie, so eine Krankheit auch miterlebt. Da hat so eine Spende nochmal einen ganz anderen Zweck als irgendwie Charity. Macht ja jeder, macht jedes Model, und wenn man ein paar Millionen hat und so weiter, kann man das auch tun. Und vielleicht noch zum Ende eine ganz lustige Anekdote, denn ich hatte kurz überlegt, auch über Jason Lewis zu sprechen. Das hatte ich Philipp erzählt. Und den kennt ihr nur als Smith Jarrett aus Sex and the City, der heiße Freund von Samantha Jones. Hab mich dann aber für Markus Schenkenberg hier entschieden, weil da meine Konzentration, glaube ich, ein bisschen höher noch ist als bei Jason Lewis. Aber spannende Sache, wusste ich auch nicht bis zu diesem Punkt. Und zwar wurde das Drehbuch zu Sex and the City, zu der Rolle von Smith Jarrett, ja, von dem Charakter von Markus Schenkenberg wohl inspiriert. Von daher, nice to know. Ja, ist ja naheliegend. So ein Bow, wie man so schön sagt, ne? Also, aber was können wir denn lernen von Markus Schenkenberg? ich glaube, man kann einiges lernen. Also, oder?
Ich bin gespannt.
Ja, ich kann viel lernen. was hab ich mitgenommen? Also, als ich das so gelesen habe, die Vita so studiert habe und recherchiert habe, ist er ein Typ, der einfach gemacht hat, ne? Der hat nicht viel nachgedacht. Da gibt's auch nicht viele Anekdoten zu Businessplänen und Co., sondern der hat einfach gemacht, ne? Einfach gemacht, ist seinen Träumen gefolgt, auch wenn er kein NBA-Profi geworden ist, war das sein Traum, dem er gefolgt ist in die USA. Und das fand ich toll. Er hat einen guten Agenten gehabt. Ich glaube, das steht und fällt in seiner Geschichte sehr stark damit, der sein Talent erkennt und ihn dadurch positioniert hat. Und er hat verstanden, dass er aus seinem Namen eine Eigenmarke quasi macht und dass das wichtig ist für eine eigene Positionierung, eine Nische entdeckt, männliches Model-Business, und hat dadurch seine Reichweite am Markt platziert. Und auch ganz wichtig, einfach sich nicht immer nur auf sein Äußeres zu verlassen. Auch das hat er festgestellt. Ich glaube, darüber könnte man noch einen ganzen Podcast machen, über Schönheits-OPs und wenn Models altern. Und hat sehr früh in Finanzwissen investiert und sein Geld gut angelegt. Von daher, das nehmen wir mal von Markus Schenkenberg mit. Und ich finde auch Joanna Marie Schenkenberg irgendwie ganz gut. Nein, Spaß. Ja, was hast du? Hast du was mitgenommen, was du noch nicht kanntest? Oder was ist bei dir, wenn du jetzt an Markus Schenkenberg hörst?
Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass du ihn ganz gut findest. Ja,
ein bisschen.
Ich glaube, das kam sehr deutlich rüber. Ich kannte ihn tatsächlich und ich habe ihn auch mit dieser legendären Calvin Klein Kampagne in Verbindung gebracht oder wusste zumindest, dass er aus dem Bereich Unterwäsche kommt. Ich glaube, es gibt auch ein ganz legendäres Foto von ihm, wo er so komplett, ich weiß nicht, ob er im Regen steht oder gerade aus dem Meer kommt. Ich habe ihn auf jeden Fall nass vor Augen.
Nackt und nass.
Nass und nackt. Der Schenkenberg.
Ja,
hat definitiv Türen geöffnet für viele männliche Models nach ihm und war der Erste.
Ja.
Der Erste. Männliche Topmodel, wenn man so möchte. Und da gebührt ihm natürlich entsprechender Respekt für. Manchmal, also ich glaube, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, er war jetzt nicht der große Taktierer oder Politiker oder der mit den Masterplänen, sondern der hat sich wirklich so ein bisschen einfach von seiner Intuition treiben lassen und ja, war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat einen guten Job gemacht. Und das reicht
Gene.
Ja manchmal.
Und muss gute man auch Gene. Sagen, ne? Ehrlicherweise.
Und ich glaube, seine Beziehungen waren auch ganz gut konstruiert, ne? Also wenn man sich das manchmal ansieht, irgendwie Mariah Carey, Nikki Hilton, Jessica Simpson, Pamela Anderson.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Also ich glaube schon, dass da jemand im Hintergrund vielleicht auch eher immer mal wieder geguckt hat, was ein Karriereboost sein könnte. Das sagt man ja immer wieder von Promis, auch heutzutage noch, wo man das Gefühl hat, da wurden die miteinander verdrahtet, weil da kommt ein neues Album oder neuer Kinofilm und. Und mit Sicherheit gibt es irgendwo Agenturen, die sowas arrangieren.
Sicherheit.
Wir kennen die nicht. Das sind dann so Closed Circles. Also auch Beziehungen können helfen.
Definitiv, das glaube ich ganz stark.
Nicht nur Business-Beziehungen, sondern Beziehungen.
Absolut, absolut.
Vielleicht auch nochmal ein Learning.
Ja.
Kommen wir zu Naomi Campbell?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, schlagen wir mal die Brücke.
Ja,
Tiger. Von Markus zu Naomi.
Genau.
Ich habe mich tatsächlich mit ihr beschäftigt, weil ich finde, sie ist eine tolle, bemerkenswerte Frau mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten und einem wirklich spannenden Werdegang mit vielen Stationen, die ich auch so nicht auf dem Schirm hatte. Wobei Station meint in diesem Fall Hindernisse, denn sie hatte es wahrlich nicht leicht. Sie hat auch gerade erst ein Baby bekommen mit 51 Jahren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die News ist noch gar nicht so alt, kam vor kurzem raus. Alle diskutieren und überlegen, wo kommt dieses Baby her, denn sie wurde nie mit einem Babybauch gesehen. Sie wird ihre Wege gefunden haben. Also auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch. Und Naomi Campbell ist, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, ja nicht gerade dafür bekannt, den einfachen Weg zu gehen oder sich Widerständen irgendwie zu ergeben, sondern sie zieht ihren Weg straight durch. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, nämlich: Ob ich bossy bin? Absolut. Ich mag es nicht zu verlieren. Und wenn jemand Nein sagt, finde ich einen anderen Weg, mein Ja zu bekommen. Also Naomi weiß, was sie möchte. Und das auch in der Männerwelt. Ja, da ließ sie überhaupt nichts anbrennen. Auch das fand ich wiederum bemerkenswert. Deswegen hier dabei. Sie war zusammen mit Mike Tyson, Robert De Niro, Eric Clapton, dem Bassisten von U2, Adam Clayton, Flavio Briatore.
Auch, ja, den hat man halt so einfach
Den hat man mal so eingestreut. Tommy Lee und Usher.
Ah, oh, wow. Also, wow. Stimmt, mit Usher auch.
Also von Mike Tyson krass. Bis Usher.
Und Robert De Niro. Also unterschiedlicher können die alle gar nicht sein, oder?
Gar nicht, gar nicht. Wobei Robert De Niro und Flavio Briatore sind ja so ein bisschen irgendwie, ne, ein Schlag. Genau, Mike Tyson, ja, ist nochmal. Wie dem auch sei.
Interesting.
Wie dem auch sei. Sie hat da einiges an Erfahrung gesammelt, auf jeden Fall. Aber fangen wir vorne an. Denn ihre Kindheit verlief alles andere als einfach. Quasi elternlos, wenn man so möchte. Im Mai 1970 geboren im Londoner Süden. Also sie kommt aus London, wuchs dann als Einzelkind auf und lernt ihren Vater nie kennen. Denn der verlässt die damals 18-jährige Mutter, also die Mutter hat sie mit 18 Jahren bekommen, nach 2 Monaten, nachdem Naomi geboren war. Also ganz, ganz, ganz fies und entsprechend schwierig natürlich. Die Mutter Valerie Campbell ist eine Balletttänzerin gewesen, afro-jamaikanische Herkunft, um da korrekt zu bleiben, und war beruflich entsprechend viel unterwegs, sodass Naomi von einem Kindermädchen aufgezogen wurde, während die Mutter mit ihrer Tanzgruppe Fantastica durch ganz Europa tourte. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Mutter selten da war, weil eben Tournee mit der Tanzgruppe, hatte sie großen Einfluss auf die Karriere von Naomi, denn sie wollte unbedingt, dass sie auch Ballett lernt. Und so wurde sie dann im Alter von 10 Jahren in die Italia Conti Academy Theaterschule aufgenommen, um eben Ballett zu lernen. Das lief ganz ordentlich, die Ausbildung an der Schule eher weniger. Sie war an der Gesamtschule, brach diese dann allerdings mit 14 Jahren ohne Abschluss ab. Das heißt, auch da die klare Entscheidung gegen schulische Ausbildung, pro Karriere, in dem Fall dann eben im Ballett. Fun Fact, den ersten öffentlichen Auftritt hatte sie schon im Alter von 7 Jahren, nämlich 1978, in einem Musikvideo von Bob Marley und dessen Song Is It Love. Den Song kennen wir alle, haben wir 1000 Mal gesungen. Das Video habe ich nicht vor Augen. Sollten wir uns alle nochmal ansehen und Naomi suchen, denn Naomi war eben mit 7 Jahren schon in diesem Video.
Da wären wir wieder bei Beziehungen, ne? Ich würde sagen, gute Kontakte.
Ganz gute Kontakte, ne? Mit Sicherheit über die Mutter.
Ja, ja, klar.
Denn afro-jamaikanische Herkunft, Bob Marley, da stellt man ja die eine oder andere Verbindung her. Im Alter von 15, als sie immer noch Ballettschülerin an der eben erwähnten Akademie war, wird sie dann zufällig bei einem Schaufensterbummel im Covent Garden von Beth Bold entdeckt. Und diese Geschichte hört man ja immer wieder bei Models, ne, dass man so durch die Stadt läuft und plötzlich angesprochen wird und dann ging alles ganz, ganz schnell. Ich laufe auch regelmäßig durch Düsseldorf. Mich hat noch niemand angesprochen.
Wie ich mit 14 Finde überall rumgelaufen bin, ne? Wo ich überall
in
war.
In Mülheim, über den Basketballplatz,
Köln,
hin und zurück und hin und zurück.
Düsseldorf, ja.
Und es kam auch keiner vorbei.
Auf allen Messen, ja, irgendwie. Ja. Ja, nein.
Also sie wurde beim Schaufensterbummel. Entdeckt.
Ja, natürlich.
Und ab dann war eben Beth Bold ihre Managerin, ehemaliges Model, Leiterin der Modelagentur Synchro, für diejenigen, die sich bei Modelagenturen auskennen. Und es dauerte dann nicht lange, bis Naomi von einer renommierten Agentur, nämlich der Elite Model Management, unter Vertrag genommen wurde und erste Aufträge erhielt. Neben den ganzen Laufstegjobs, die daraus resultierten, schloss sie dann Werbeverträge mit unter anderem Lee Jeans, mit Ralph Lauren und auch vielen anderen Marken ab und eroberte dadurch nicht nur den europäischen, sondern auch direkt den US-amerikanischen Markt, was zur damaligen Zeit ein riesengroßer Step und alles andere als leicht war. 1986, in meinem Geburtsjahr, war Naomi immer noch 15 Jahre jung, kam dann ihr Durchbruch, denn sie war auf dem Cover der britischen Elle. Und ab diesem Moment war sie dann wirklich eine der heißesten Newcomerinnen der Modelwelt und wurde entsprechend gehandelt. Natürlich auch und insbesondere wegen ihrer Hautfarbe. Auch daraus darf man keinen Hehl machen, denn es war absolut außergewöhnlich, dass People of Color 1986 für Covershootings ausgewählt wurden, traurig aber wahr. Und im August 1988 war Naomi dann auf dem Titel der französischen Vogue zu sehen. Auch zum allerersten Mal ein schwarzes Covermodel.
Und immer noch blutjung,
auf einem Magazin.
Ne? 17 war die einfach.
Inzwischen dann 17. Ja. Und auch da erschreckenderweise war es nicht ganz so leicht, denn anfangs weigerten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der französischen Vogue, sie eben als schwarzes Model auf dem Cover abzubilden. Und erst als Yves Saint Laurent himself, der damals schon Freund und Mentor von Naomi war, dem Magazin gedroht hat, jegliche Werbung zurückzuziehen, änderten sie ihre Meinung und nahmen Naomi aufs Cover. Also auch da sieht man wieder einflussreiche Beziehungen an der richtigen Stelle einzusetzen, kann weiterhelfen. In den Folgejahren wird Naomi Campbell dann das erste schwarze Covermodel der japanischen und chinesischen Vogue und des Time Magazine. Also auch da hat sie Grenzen gesprengt, Türen geöffnet und ja, den Weg geebnet für viele tolle Menschen nach ihr. Inzwischen hat sie es auf über 500 Titelblätter geschafft. Ich glaube, da gibt es wenige Menschen auf diesem Planeten, die das so vorweisen können, auch und insbesondere in der Modelwelt nicht. In den 90er Jahren dann wird sie zum Supermodel. Wir haben es eben gehört, an der Seite von Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington und Kate Moss. Es gibt legendäre Fotoshootings, auch die haben wir vorhin erwähnt. 1991 dann vom People Magazine unter die 50 schönsten Menschen der Welt gewählt. Auch da warte ich tatsächlich noch drauf. Ihr gelang das damals. Und der unvergesslichste Moment ihrer Karriere oder ein wirklich prägender, wichtiger Moment war dann kurze Zeit später, konkret auf der Herbst-Winter-Show 1993-94 von Vivienne Westwood. Da hatte sie nämlich 23 cm hohe Plateauschuhe an und landete auf dem Hintern im Rahmen dieser Laufsteg-Show. Und das wiederum hat ihr Leben verändert, denn sie wurde nochmal ganz anders wahrgenommen. Es gibt tolle Fotos von diesem Moment, denn sie stürzte und lachte und stand wieder auf und ging einfach weiter und überspielte diesen Moment, aber auf eine sehr natürliche und authentische Art und Weise. Also man hatte nicht das Gefühl, es war jetzt irgendwie, es war ihr unangenehm oder peinlich, sondern es war einfach, Mensch, ich bin hingefallen und was für ein skurriler, kurioser Moment. Ich mache einfach weiter wie vorher. Und das wiederum ging durch die ganze Welt, hat es in ja, so gut wie alle relevanten Gazetten geschafft und die Bilder stehen bis heute mehr oder weniger sinnbildlich für die Karriere von Naomi Campbell, denn sie ist ein absolutes Stehaufmännchen. Dazu gleich nochmal mehr. Mittlerweile ist Naomi Campbell, ja, insbesondere durch die Massenmedien, eigentlich bekannt für cholerische Anfälle und dafür, dass sie gerne mit ihrem Handy durch die Gegend wirft auf diverse Menschen. Über 7 Mal stand das Supermodel tatsächlich seit 2000 vor Gericht, unter anderem, weil sie gegenüber, wie gerade schon erwähnt, ihrer Assistentin, ihren Haushälterinnen, ihrem Chauffeur und auch einem Polizisten gegenüber gewalttätig wurde. Im Jahr 2010 dann der Höhepunkt ihrer Karriere vor Gericht. Da musste sie nämlich sogar vors UN-Gericht als Zeugin gegen den liberischen Kriegsverbrecher Charles Taylor, denn sie hat angeblich 1997 in Südafrika einen ungeschnittenen Blutdiamanten geschenkt bekommen von eben jenem Kriegsverbrecher und wurde dazu befragt. Sie leugnete alles und wurde dann letztendlich ja nicht freigesprochen, weil sie war nicht angeklagt, aber da dann nicht mehr weiter an den Pranger gestellt. Heute hat sie mehr vorzuweisen als Skandale und Blutdiamanten, denn sie hat auch eine humanitäre Seite. Und das wiederum ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Geschichte von und um Naomi Campbell, denn sie setzt sich insbesondere auch für Menschen im subsaharischen Afrika ein. Sie hat unter anderem mehrere Male auch mit Nelson Mandela zusammengearbeitet, der für sie, so Zitat Naomi Campbell, wie ein Großvater ist. 2009 würdigte sie das Trinity College Dublin, Naomi Campbells humanitäre wie professionelle Arbeit mit einer Ehrenschirmherrschaft und 2010 wird sie dann von der UNESCO mit der Pyramid Con Mani ausgezeichnet. Also sie hat einiges erreicht in ihrem Leben und stand vor allem immer wieder auf, trotz aller Skandale und ja, Platscher auf Laufstegen. Und sie hat vor nicht allzu langer Zeit auf Twitter einen sehr schönen Post abgesetzt. Und in diesem Post hat sie Nelson Mandela himself zitiert. Und das Zitat lautete wie folgt: "Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again." Natürlich verbunden mit dem Foto der damaligen Szene auf der Modeshow von Vivienne Westwood 1993. Und ich glaube, das ist zwar ein Learning, das wir in den letzten, inzwischen dann auch schon 63 Folgen immer wieder gehört haben, aber dass man sich gar nicht häufig genug vor Augen führen kann. Denn eine Karriere besteht aus vielen Aufs und Abs und Aufs und Abs und Aufs und Abs. Und es gibt eigentlich keine Karriere, weder von Personen noch irgendwie Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die immer nur geradeaus ging oder immer nur bergauf ging. Und tatsächlich glaube ich, dass Menschen, und das ist dann wiederum mein Learning an der Stelle auch von Naomi Campbell, nicht nach der Anzahl ihrer Erfolge, sondern nach der Anzahl ihrer Niederlagen und damit verbundenen Neuanfängen irgendwie bewertet werden sollten. Nicht bewertet in gut oder schlecht, sondern bewertet in Erfahrung. Und der hat sich Dinge getraut und Lehren daraus gezogen und steht heute vielleicht an einem anderen Punkt, als er wäre, wenn er diese Niederlagen nicht eingesteckt hätte. Ne? Es gibt ja Menschen, die gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes und Menschen, die gehen keine Risiken ein. Ich glaube, die Menschen, die Risiken eingehen und dabei auch mal hinfallen, sind tatsächlich die Menschen, die für uns die größeren Vorbilder sein sollten. Und da hatten wir ja bei Learnings auch schon einige mit dabei. Und jetzt in diesem Fall dann eben auch nochmal Naomi Campbell, die in diesem Moment eben hingefallen ist, aufstand, das alles irgendwie abschüttelte und nach vorne blickte und damit im Prinzip so ein bisschen das Sinnbild liefert für dieses Learning. Also zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, bewerte Menschen nicht nach der Anzahl ihrer Erfolge, sondern der Anzahl ihrer Niederlagen und Neuanfänge.
Ja, schöne Metapher oder Sinnbild, finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Ich muss nochmal jetzt dieses Bild googeln. Hast du dir das angeguckt, wie sie da gefallen ist?
Super.
Genau. Ja, ziemlich lustig. Also da merkt man ja auch, sie hat sich getraut, da einfach was anderes zu machen als sonst. Ne? Also es sind ja auch so aus der Komfortzone rausgehen, Dinge anders machen und hat sie ja, wie du schon beschrieben hast, auch im weiteren Verlauf ihres Lebens, die hat sich ja nichts von irgendwem sagen lassen. Das kannte man von ihr irgendwann. Man hatte auch ein bisschen Angst vor ihr tatsächlich. Also das, was man immer so in der Boulevardpresse in den letzten 10, 20 Jahren gelesen hat, dann war das auch nicht immer einfach. Aber natürlich ist das ein Großteil auch dessen, warum sie so bekannt wurde und auch, glaube ich, für viele Dinge einfach gekämpft hat. Ne? Und sie natürlich auch nochmal durch ihre Hautfarbe, muss man einfach sagen, mit ganz anderen Dingen auch zu tun hatte. So. Und da, glaube ich, schon vielen auch den Weg geebnet hat, so ein bisschen wie bei Markus auf einer anderen Art und Weise, ne? den Männern gegenüber, die Männlichkeit hat sie auch, glaube ich, für Afroamerikanerinnen im Model-Business, Afroamerikaner, auch einfach da nochmal tatsächlich als Vorbild auch einfach den Weg geebnet. Und ja, ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt mit den Niederlagen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob man das als Niederlagen thematisiert oder beschreibt oder einfach auch sagt, mutig Dinge anders zu machen, neu zu machen, neue Wege zu gehen, ne? Oder du hast auch gesagt, wieder aufzustehen, Neuanfänge. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube tatsächlich, dass dadurch erst auch Charaktere und Persönlichkeiten geformt werden. So Menschen, die, glaube ich, den Weg des geringsten Widerstandes immer gehen, fair enough, kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber wann gibt es die Möglichkeit, geformt zu werden? Am Ende des Tages nur, wenn du in Resonanz gehst, in Konfrontation gehst oder auch konfrontiert wirst, ne, mit Dingen, die du einfach nicht geil findest. Dann erlebst du ja erstmal was dich aus der Bahn wirft, sozusagen. Genau wie so auf so einem Laufsteg. Und von daher, super spannende Geschichte auf jeden Fall. Naomi Campbell nochmal auch ein bisschen von der anderen Seite. Ich hatte eher immer so diese aggressive Naomi Campbell im Kopf von diesen ganzen cholerischen Anfällen, die man so kannte. Natürlich eine wunderschöne Frau, Ikone einfach auch, was das Model-Business angeht. Genau, aber
ja, diese Person, die in der Presse gezeichnet wurde, die ist natürlich eine Zuspitzung. Ja, ich
Klar.
glaube, wenn man sich so ein bisschen mit dem Lebenslauf von ihr beschäftigt, wie sie auch aufgewachsen ist, ohne Vater, ohne Mutter, sondern dann mehr oder weniger von dem Kindermädchen. Mutter hat immer Druck gemacht, sie musste Ballett lernen und hat es dann geschafft. Ich meine, das prägt ja eine Persönlichkeit, ne? Und das schafft ja diesen Me Against the World Narrativ, den man dann auch lebt in diesem Fall, ne? Und wenn man dann eben noch Person of Color ist, die gerade in der damaligen Zeit einfach auch dann nochmal vor andere Hürden gestellt wurden, als das heute zum Glück der Fall ist. Zumindest in weiten Teilen. Ne? Wir wissen alle, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Dann überrascht das ja auch gar nicht, dass sie so geworden ist, wie sie ist. Und ich würde dir völlig recht geben, wahrscheinlich ist das Wort Niederlagen falsch, weil Niederlagen impliziert sowas Endgültiges, so man hat 2-1 verloren, man kann nie wieder irgendwie nein, sondern eher Fehler, Stolperer, Rückschlägen, ja. Viele sagen ja auch, ne, I can only learn from my mistakes. So.
Ja.
Weil das wiederum einem Hinweise darauf gibt, wie etwas nicht funktioniert und einen vielleicht beim nächsten Anlauf achtsamer und wachsamer macht. Weil die Sinne dann dafür geschärft sind, was kann denn eigentlich passieren? Ja.
Und wenn man dann lernt, ne? Ich glaube, deswegen ist es so wichtig und so schön auch, wir sind ja hier bei Learnings und ich glaube, genau an dem Punkt wenn man nämlich dann diese Niederlagen vermeintlich, ja, ich mache gerade Gänsefüßchen, ihr seht das nicht, aber hat, dass man quasi wirklich lernt, auch für sich selber. Ne? Ich glaube, darum geht es ja ganz viel auch. Kommt man in gleiche Situationen rein, in ähnliche, wie verhält man sich, hat man daraus gelernt, und das ist, glaube ich, spannend. Und das formt dann auch so einen Kämpfergeist, der absolut in Naomi Campbell steckt.
Ja. Genau. Und es geht auch darum, wie man in dem Moment mit der Situation umgeht.
Ja.
Ja. Und ich glaube, da achten auch sehr viele Menschen da drauf. Na, wie geht jemand mit einem Misserfolg um, mit einem Fehler um, mit einem Stolperer um, mit einer Niederlage in den berühmten Anführungsstrichen und so weiter und so fort. Also das darf man nicht unterschätzen.
Absolut. Ne? Und wer auch noch gute Ideen und Tipps dabei hat, nämlich wie man mit bestimmten Themen im Alltag, im Business-Alltag umgeht, ist nämlich Pia von Zipgate. Und wir freuen uns auf den nächsten Work-Hack, der tatsächlich heute wieder dabei ist. Von daher, Tobias und Pia, the stage is yours.
Unternehmenskultur ist bei euch richtige Hochkultur. Wenn man durch eure Gänge geht, dann sieht man, dass ihr jeden eurer Mitarbeiter von einem Hausmaler abbilden lasst. Wow. Auch darüber hinaus habt ihr eine ziemlich amtliche Kunstsammlung an den Wänden. Welchen Effekt hat Kunst auf die Atmosphäre bei der Arbeit? Das wird ja wahrscheinlich auch irgendeinen Nutzen haben, abgesehen davon, dass es einfach schweinecool ist. Und wie kann man eigentlich ähnliche Effekte erreichen, wenn seit Covid viele Leute im Homeoffice arbeiten?
Oha, da fragst du ja genau die Richtige. Ich persönlich bin die absolute Kunstbanausin. Ich verstehe überhaupt gar nichts von Kunst. Das heißt nicht, dass ich Kunst nicht mag. Ich habe nur absolut keine Ahnung. Und ich habe mir mal erklären lassen, was bei uns im Office so rumhängt. Also wer es gemacht hat, warum und wie. Und das war schon irgendwie ziemlich spannend. Und ganz ehrlich, ich bin sogar so sehr Kunstbanausin, dass ich 90% davon in den letzten Jahren auch wieder vergessen habe. Und trotzdem glaube ich ganz fest, dass Design und Kunst irgendwas mit einem machen. Ich bewege mich jetzt mal auf totales Glatteis. Aber ich glaube, dass Kunst sich doch so oder so ähnlich definiert. Also, dass sie was mit einem macht. Und ich hoffe, dass die Hörer jetzt hier kein Nasenbluten kriegen, wenn ich irgendwie so halbgaren Quatsch daherlaber. Aber genau diesen Effekt, den meine ich und den mag ich auch sehr, wenn ich durchs Büro laufe. Ich glaube, dass mit der Kunst, die da hängt, irgendeine Atmosphäre entsteht und die, ja, die macht halt irgendwas. Und sei es, dass Leute sich beim Mittagessen darüber unterhalten und die typischen Banausengespräche fühlen, wie zum Beispiel, ah, die paar Striche, die hätte ich auch gekonnt. Und man sich dann natürlich irgendwie lachend in die Augen guckt und sich dabei bewusst ist, dass man das eben nicht gekonnt hätte. Ich kann dir nicht sagen, ob die Kunst jetzt unsere Kreativität steigert oder unsere Effektivität oder was auch immer. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass man das nicht gescheit messen könnte, selbst wenn man es wollte. Aber es hat eben auch wieder eine Aussage, dass da so schöner und eben künstlerischer Kram an den Wänden hängt. Wir sind nicht nur zum Arbeiten im Büro. Das Büro ist Teil des Lebens. Die meisten von uns verbringen ja sogar mehr Zeit da als mit unseren Familien zu Hause. Und durch die Kunst wird es eben noch ein bisschen schöner und irgendwie besonderer. Und wie gesagt, ich wette, viele meiner Kolleginnen und Kollegen könnten das, warum hängt man da Kunst auf und warum hängt genau das da, viel, viel besser beantworten als ich. Ich kann nur wieder aus meinem Bauchgefühl herausreden und Kunst gehört einfach irgendwie zu Zipgate dazu. Und auch deshalb, um mal auf die Homeoffice-Situation zu sprechen zu kommen, haben wir doch tatsächlich vor ein paar Wochen ein gerahmtes Fotokunstwerk nach Hause geschickt gekriegt, als Geschenk. Irgendeine limitierte Aufgabe von einem Kunstwerk und das können wir uns jetzt alle zu Hause an die Wand hängen. Ich als Banause habe natürlich wieder den Namen des Künstlers vergessen und das Bild gerade noch in irgendeinem meiner Umzugskartons. Aber so echte Kunst geschenkt zu bekommen, ist schon irgendwie cool. Sogar für so einen Nichtswisser-Super-Banausen wie mich.
Vielen Dank an euch beide. Wieder sehr, sehr, sehr spannend. Und auch hier nochmal der Hinweis auf das Buch. Wir haben es eingangs schon erwähnt. www.zipgate.de/learnings-podcast ist die Seite, die ihr ansteuern solltet, um 24 Work Hacks kostenlos zu bestellen. So, vielen Dank. Und wir machen direkt weiter mit Giselle Bündchen.
Genau, die tatsächlich vor einigen Jahren, vor 6 Jahren, um genau zu sein, ihren Abschied vom Catwalk bekannt gab, ja. Also ruhig ist es noch nicht um sie geworden, aber tatsächlich sieht man sie nicht mehr auf den Laufstegen dieser Welt. Schade für die Welt auf jeden Fall. Aber wie wurde denn die wunderschöne blonde Brasilianerin zum reichsten Model der Welt? Also wir haben ja heute hier nur die Crème de la Crème dabei, ihr merkt das schon. Wir besprechen hier heute wieder sehr, sehr reiche Menschen, ja, beziehungsweise die auf den Top 10, Top 100, ja. Erfolgreich, ja, mitunter aber auch, ne, erfolgreich und auch reich, aber du hast recht, auf den bekannten Listen von Forbes zu den schönsten, erfolgreichsten Menschen zählen. Unter anderem auch Giselle Caroline Bündchen, die 1980 geboren wurde, also ein wenig jünger ist tatsächlich als unsere beiden anderen Protagonisten heute. Und geboren in Horizontina in Rio Grande do Sol. Und sie ist brasilianisches Supermodel, Klimaaktivistin und Geschäftsfrau, kann man heute so sagen. Und so bezeichnet sie sich auch selber. Sie ist groß geworden in einem Haushalt voller Frauen. Denn sie hat 5 Schwestern. Also ihre Eltern waren auf jeden Fall fleißig. Ihre Eltern haben 6 Töchter sozusagen. Ja, muss man sich mal vorstellen. 6 von der Sorte Giselle zu Hause. Und sie hat tatsächlich eine Zwillingsschwester, die heute auch unter anderem ihre Managerin ist. Also ihr Vater Universitätsprofessor und Autor und ihre Mutter Bankangestellte mit dem Nachnamen Nonnenmacher. Da bekommt man auch die deutschen Wurzeln her, wo man den Namen Bündchen sozusagen, ne, schon herbekommt, oder was man auch, was viele wissen, die Giselle Bündchen ein wenig näher kennen. Und genau, also in einem Haushalt mit vielen, vielen Schwestern groß geworden. Und ihre Mutter tatsächlich hat anscheinend nicht nur die Gene, sondern das Aussehen und das Talent ihrer jungen Tochter schon sehr früh bemerkt. Denn, und da scheiden sich ein bisschen die Geister, ich habe recherchiert, die einen sagen, Giselle Bündchen ist auch auf der Straße entdeckt worden. Und die anderen, und das ist die Geschichte, die ich mitgebracht habe, die auch tatsächlich ein bisschen belegter ist, sagen nämlich, dass sie mit 13 auf Wunsch ihrer Mutter an einem Kurs der Dilson Stein Modeling School teilgenommen hat in Brasilien. Und dann gab es einen Modelwettbewerb an der Schule, an der die berühmte Pariser Agentur Elite Models, haben wir gerade schon gehört, bei der auch natürlich Naomi irgendwann unter Vertrag war, teilnahm. Und da kam sie unter die Finalistin. Also jetzt muss man sich nochmal vorstellen, wir sind in Brasilien, da gibt es Modelwettbewerbe an Schulen. Also auch nochmal ein bisschen anders als bei uns tatsächlich. Bei mir an der Schule gab es nie einen Modelwettbewerb. Bei dir?
Nein,
oder? Genau. Also von daher, das ist wahrscheinlich Brasilien und den schönen Genen der Brasilianerinnen und Brasilianer geschuldet. Auf jeden Fall hat sie dort mit 13 teilgenommen, mit 14 dann quasi schon von der Agentur Elite Models entdeckt und dann auch direkt mit nach Paris geschleppt worden sozusagen. Und sie war dann genau wie jetzt auch Naomi Campbell schon wahnsinnig jung, einfach auf alle möglichen Covern dieser Welt. Ne? Mit 14, 15 Jahren, ich meine, das muss man sich wirklich nochmal so vorstellen, wie jung man da einfach ist. Da ist man einfach noch ein Kind. Ne? Also klar ein Teenie, aber einfach wahnsinnig jung. Und 97, das heißt, da war sie 17, wurde sie für den Pirelli-Kalender abgelichtet. Also die junge, schöne Giselle mit 17 Jahren Pirelli-Kalender. 98, ein Jahr später, kam sie auf 11 Coverfotos, 60 Magazinshootings und 150 Modeschauen und 10 Werbekampagnen. Mit 18 hat sie schon diese Zahlen quasi hinter sich. Ja, 99 gewann sie dann die Wahl zum Model of the Year und das war so ihr endgültiger Durchbruch eigentlich. Also Wahnsinn, in so jungen Jahren mit 17, 18 schon so bekannt geworden. Und jetzt könnte man ja meinen, irgendwie cool, Wahnsinn, so jung, schon so berühmt. Aber das sah sie tatsächlich ganz anders. Sie fand sich nämlich zu Schulzeiten echt hässlich. Und da hat sie selber ihre Modelqualitäten gar nicht so gesehen. Sie wurde nämlich oft gehänselt mit dem Namen Olivia. Vielleicht kennt ihr Olivia noch nach der Comicfigur von Popeyes schlaksiger Freundin. Ja, diese große, schlaksige. Und ihr wurden Plastikskelette auf ihren Platz gelegt, weil die Jungs und Mädels in ihrer Schule gesagt haben, sie sähe so aus wie so ein Plastikskelett. Wie gemein, ja? Kinder können so gemein sein einfach. Und sie selbst hat ihr Aussehen oft verglichen mit einem Moskito, ja? Langer Körper, sie war ist 1,80, lange Arme, lange Beine, spindeldürrer Körper. Und dann fing sie nämlich an, weil sie das nicht schön fand, Volleyball zu spielen. There you go. Und da kamen dann irgendwie auch ihre schönen Rundungen und der durchtrainierte Körper zum Vorschein, den sie dann auch natürlich auf den vielen Laufstegen dieser Welt präsentiert hat. Und sie läutete damit auch die Rückkehr des sexy Model-Typs ein, der Form hat und also ein bisschen mehr als dieser, ich sag mal, der Laufsteg. Model-Körper, der viele Jahre vorher auch einfach sehr, sehr dünn, ne, Phase war sozusagen. Ja, also sie hat dann noch einen Vertrag bekommen, der Name ist heute noch gar nicht gefallen, und zwar von einem der berühmtesten Wäschelabels dieser Welt, Victoria's Secret, um genau zu sein, und schmückte da auch als Hauptangel, Main Angel, keine Ahnung, wie das Top Angel genannt wird, auf jeden Fall viele Jahre die Frontfrau sozusagen. Und die Shows waren ja legendär. Ich weiß nicht, ob du auch jedes Jahr irgendwie gefiebert hast. Bestimmt, oder?
Nicht jedes Jahr gefiebert, aber Victoria's Secret kennt man natürlich. Ja. Und interessanterweise immer, wenn ich an Giselle denke, denke ich auch an die Victoria's Secret Show.
Ja.
Und ich glaube, das Main Model, wie du es gerade genannt hast, trägt doch immer den Fantasy Bra.
Fantasy Bra und ne? Diese Riesenflügel.
Genau, die großen weißen Flügel.
Super, du kennst dich aus. Ich wusste, da bin ich voll in deinem Metier hier drin.
Und gut, dass du noch mit Victoria's Secret um die Ecke gekommen bist.
Nein, man kann keine
Topmodel-Folge ohne Victoria's Secret machen.
Richtig, sehe ich auch so. Und diese Shows waren eh legendär, weil das ja fast schon, das waren ja Inszenierungen mit den coolsten Musikern auch, ne, die dann da aufgetreten sind und einfach wunderschöne Frauen in noch schönerer Wäsche, wenig Wäsche, große Flügel, genau. Also von daher Victoria's Secret auf jeden Fall viele, viele Jahre. Aber auch da gab es ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten einen großen Change in der Presse, denn sie haben gesagt, es fällt mir jetzt gerade ein, wo wir hier drüber sprechen, dass sie wegkommen wollen von diesem Model-Typ und eher hin zur Natürlichkeit, zu Models wie du und ich. Also aus dem Alltag heraus quasi. Hey, wir haben vielleicht doch noch eine Möglichkeit. Ich merke es gerade.
Du und ich.
Ja, also ne, Alltagsgesichter klingt echt irgendwie nicht so richtig cool. Aber ihr wisst, was wir meinen. Also auf jeden Fall ganz interessant war in den letzten Wochen in der Presse. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, um die quasi Hochphase auch von Victoria's Secret, wo eben Giselle einen ganz großen Anteil eben hatte und auch für die größten Modehäuser dieser Welt auch gelaufen ist. Deutsche Gabbana, Ralph Lauren, Valentino, Chloé, Versace und. Und in Deutschland wurde sie tatsächlich durch eine ganz legendäre Bikini-Plakat-Kampagne für H&M berühmt. Und die Poster waren überall in allen Städten quasi heiß begehrte Sammlerobjekte und überall geklaut, von den Bushaltestellen, von wirklich Reklameflächen irgendwie, überall wurden sie entwendet, als Giselle quasi diese Bikini-Kampagne vor einigen Jahren, ist schon ein bisschen länger her quasi, machte. Und natürlich, wie jedes gute Model, gab es natürlich auch Ausflüge ins Filmbusiness oder in die Musikproduktion sowie Produktentwicklungen. Sie hatte ja diese Ipanema Flipflops, ich glaube, die kennt man so ein bisschen, hatte eine Gastrolle in Der Teufel trägt Prada. Auch das haben viele gesehen und auch hat auch gesungen schon. Also die hat sich auch auf jeden Fall ausprobiert und vieles erprobt. Und sie war in kürzester Zeit so berühmt, jetzt haltet euch fest, dass ihr Name es sogar bis in den Aktienmarkt geschafft hat. Und wie ist das dazu gekommen? Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Fred Fuld hatte 2007 einen Aktienindex vorgeschlagen, der die Firmen zusammengefasst hat, mit denen Bündchen Werbeverträge hatte. Und ein solcher Bündchenindex hätte den Dow Jones bereits damals um einige Prozentpunkte übertroffen. Und der Bündchenindex, ja, stieg dann bis 2011 um 41%, während der Dow Jones im gleichen Zeitraum um 4% fiel. Also
mega.
Mega krass. Ja,
ich investiere nur in Bündchen.
Bündchenindex, ja. Großartig, ja. Ganze 14 Mal ernannte sie das Wirtschaftsmagazin Forbes zum bestverdienenden Model der Branche. 14 Mal. Also Wahnsinn, ja. Aber, und jetzt kommen wir ein bisschen zu einer anderen Seite, Geld allein macht die heute 40-Jährige nicht glücklich und machte sie auch nicht glücklich, denn sie hat tatsächlich offenbar zunehmend mit den körperlichen und psychischen Konsequenzen des Model-Daseins in so jungen Jahren, muss man sagen, zu kämpfen gehabt. Ne? Während eine Naomi das, glaube ich, sehr stark nach außen getragen hat, hat sie quasi eine Autobiografie irgendwann darüber geschrieben. Und zwar mit dem Titel Lessons, mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben. Und dort erzählt sie ganz extrem von der Zeit in den jungen Jahren, wo sie starke Panikattacken und Depressionen auch entwickelt hat. Und O-Ton aus dem Buch, alles war zu einem Käfig geworden und ich war das Tier, das darin gefangen war und nach Luft schnappte. Und sie kündigte dann die Zusammenarbeit auch mit Victoria's Secret damals und sie war einige Jahre mit Leonardo DiCaprio zusammen, das wissen vielleicht auch der ein oder andere von euch, das Hollywood-Traumpaar sozusagen. Das ist dann auch in die Brüche gegangen und sie hat immer wieder gesagt, wenn ich einfach von meinem Balkon zum Beispiel herunterspringe, dass ein Ende haben wird und mir nie mehr Sorgen über dieses Gefühl machen muss, dass sich meine Welt zusammenzieht. Und diese Abwärtsspirale hatte mit Panikattacken begonnen, die sie immer wieder überkam, während sie von einem Modeshooting zum nächsten jagte. Sie habe sich machtlos gefühlt und gesagt, und auch in dem Buch gesagt, eben deine Welt wird kleiner und kleiner und du kannst nicht atmen. Das ist das schlimmste Gefühl, das ich je hatte. Es habe sich angefühlt, schreibt sie demnach weiter, als ob alles in ihrem Leben sie umbringen wolle. Flugzeuge, Aufzüge, Tunnels, Hotels, Autos, sogar ihre eigene Wohnung. Und wenn man das so liest, das ist schon ziemlich erschreckend, ne? Wenn man so ein Sunshine-Gesicht, so ein Glamour-Girl, was irgendwie eine mittlerweile, ich glaube, so eine Traumehe führt, kommen wir gleich noch zu, also eigentlich im Licht der Öffentlichkeit glänzt und dann in diesem Buch auch nochmal ihr eigenes Wesen und ihr eigenes Leben eigentlich nochmal so verarbeitet hat und einen großen Umbruch in ihrem Leben auch hatte dadurch. Also wirklich auch gesagt hat, ich ziehe mich da zurück von diesem Catwalk-Business, was mich wirklich kaputt gemacht hat auch ein Stück weit, suche mir medizinische Hilfe für diese Depression, mache eine Therapie. Sie hat dann auch ganz viel mit so Yoga und Meditation angefangen und zog sich sozusagen dann aus diesem ganzen Hollywood-Business, Catwalk-Business zurück und setzte sich unter anderem, und das macht sie bis heute sehr stark, für den Klimawandel ein, für Initiativen, zum Beispiel für Fridays for Future ist sie sehr stark auch mit auf die Straße gegangen, hat sich da involviert und einige Zeit später, nachdem sie dann damals auch mit Leo Schluss hatte, kam dann ein toller Mann in ihr Leben. Und zwar Tom Brady, American Football Star. Und man kennt die Fotos von den Zweien, wenn die mal wieder gewinnen beim Football. Und genau, die beiden lernen sich 2006 kennen bei einem von Freunden arrangierten Blind Date. Gute Freunde, da wären wir wieder beim guten Freundeskreis. Und genau, große Liebe, haben zwei Kinder mittlerweile, führen gefühlt eine Bilderbuch-Ehe. Und ja, das alles hat sehr reich gemacht. Also nicht nur... Also der Mann nicht, weil den brauchte sie ja nicht, um an Geld zu kommen sozusagen. Aber laut Forbes ist sie das Model mit den größten Vermögen. Für 2017 wird ihr Jahreseinkommen auf über 30 Millionen Euro beziffert, das sich mit der Zeit auf ein Gesamtvermögen von geschätzten 240 Millionen Euro summiert hat. Ja, also sie braucht keine finanziellen Engpässe zu befürchten und keine Angst für alle Giselle-Fans da draußen. Sie macht auch noch Fotoshootings und Werbeaktionen, steht auch dafür noch zur Verfügung. Ja, und hat einfach ihr Leben gedreht, sich selber quasi den wichtigen Dingen des Lebens gewidmet am Ende des Tages. Und das ist auch ein großes Learning. Also neben dieser sehr mutigen, schlauen, smarten, wunderschönen Frau, wenn dich etwas krank macht, hol dir Hilfe, egal ob du $10 oder 240 Millionen verdienst. Ja, am Ende des Tages ist das total egal. Und das hat sie sehr stark reflektiert und auch in die Öffentlichkeit gebracht. Und auch damit nochmal, wir sind ja auch bei Vorreitern heute so ein bisschen mit unseren Models, die wir mitgebracht haben, auch in der Modelwelt nochmal dieses Thema platziert hat, weil das nicht so selten vorkommt, ne? Gerade im Business, wo es viel Druck gibt und so weiter. Genau. Und das andere, wofür sie auch steht, was sie selber auch immer wieder sagt, ist, wenn man berühmt ist, dann sollte man seine Stimme eben nicht nur für die oberflächlichen Dinge nutzen und für die Presselichter und für die roten Teppiche, sondern eben auch für globale Entwicklungsthemen und einfach auch auf Missstände aufmerksam machen. Und das tut sie sehr erfolgreich tatsächlich mit vielen Initiativen, setzt sich dafür ein und ist heute mittlerweile auch für diese Initiativen bekannt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und Genau. Giselle hängt übrigens auch bei mir in der Wohnung.
Echt?
Ganz groß, zwei
Welches
Meter.
Welches Bild?
Mal
1,50 Meter?
Ja, ist so ein Werbeplakat gewesen. Ich habe das nicht geklaut,
ja.
Sondern ich habe in einem Modeladen mal gearbeitet vor 20 Jahren. Und da war eben die Kampagne mit Giselle Bündchen. Und
Stark.
Im Schaufenster hing ein Riesenposter, was ich dann durch alle meine Wohnungen mitgeschleppt habe und jetzt mal wieder aufgehängt habe tatsächlich.
Tolle Frau.
Tolle Frau.
Großes Vorbild.
Ja.
Und zeig mal wieder, Erfolg schützt nicht vor Unglück.
Nein.
Ja, man denkt ja immer, komm, jetzt schlechte Zeit, viel Arbeit, da muss man durch. Aber irgendwann dann kommt der Erfolg und mit dem Erfolg kommt das Glück. Ich neige auch zu diesem Narrativ tatsächlich. Hier mal wieder ein schönes Beispiel, dass man sich darauf nicht verlassen sollte und darf, dass mit dem Erfolg auch das Glück kommt, sondern man muss es beides miteinander kombinieren. Ne? Den Weg zum vermeintlichen Erfolg mit dem Glück.
Absolut, total.
Ja, also doch nicht das Handy mit in den Urlaub nehmen und einmal am Tag E-Mails checken, sondern lieber mal Pause machen.
Unbedingt.
Und mehr meditieren. Überhaupt Unbedingt. Mal wieder meditieren. Ich habe aufgehört zu meditieren. Ich bin da sehr unglücklich drüber. Ich habe mir jetzt.
Gibt's doch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ich bin bei 184, glaube ich. Ich hatte dir das schon mal gezeigt. Ne?
Streak? 184 Tage in a row?
Ja.
Ernsthaft?
Ich glaube schon. 184 Streak.
Ja. Es
Oder
wird
185
Zeit für eine,
sogar.
Was man von Joanna lernen kann, Folge.
Ja, sowieso. Ich warte da schon, seit wir angefangen haben, eigentlich drauf.
Welche App nutzt du?
Headspace.
Headspace, ja. 184 Tage in a row.
Ja,
mein allergrößter
365
Respekt.
Ist mein Ziel, ne? Habe ich noch ein bisschen.
Mega.
Aber ja,
gut.
Total.
Gut,
nee, finde ich gut.
Vielen Dank für Giselle.
Ja, vielen Dank.
Auch nochmal eine neue Facette. Ich kannte
Danke.
Tatsächlich diese ganzen Tiefschläge nicht.
Ja.
Und dass sie dachte, ihre eigene Wohnung möchte sie umbringen, ist wirklich erschreckend.
Panik, richtig, ne? Also
Wahnsinn.
Wenn man mal
Man hört ja immer wieder,
hatte.
Ne? Ich habe es gehört, Panikattacken sind das neue Burnout. Ne? Es gab ja eine Zeit lang, da hatte jeder Burnout, jetzt haben alle Panikattacken. Ich denke mir dann immer, boah, wann geht's los, wo hört's auf? Aber sollte man ernst nehmen und man sollte sich Hilfe holen. Das heißt auch an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da in dem Bereich Issues habt, holt euch Hilfe.
Ja, also man muss aus seinem eigenen Geist rauskommen, egal wie cool man ist, egal wie reflektiert
Absolut.
Man ist.
Ich finde auch nicht, dass es irgendwie…
Das hat nichts mit Kohle, nichts mit reflektiert sein zu tun.
Nee, genau.
Man erkennt seine eigenen Dinge nicht mehr und deswegen… und
in
das,
den USA ja auch nochmal… ganz anders akzeptiert und anerkannt gesellschaftlich. Mhm. Ne? Wenn man sich da psychologische Hilfe holt, ist das irgendwie Standard.
Total.
In Deutschland ist das immer so, boah.
Me and my shrink, ne? Das ist so USA so total normal irgendwie.
Ja.
Ich hole mir einen Starbucks-Kaffee, einen Burger und gehe dann zu meinem Shrink. So war das irgendwie. Als ich Au-pair war damals, genau. Da haben zumindest
Wie Schenkenberg.
Ja.
Als du und Schenkenberg
als
damals
ich, ach, das
die
so
zwei
schön.
Au-pairs waren.
Nee, der, als er mein Au-pair war. Oh Gott, nee.
Ja, oh Gott, oh Gott.
Oh nein.
So, schlagen wir die Brücke zu den Learnings der heutigen Folge.
Ja.
Und bevor wir zu den Learnings kommen, noch eine wichtige Ankündigung, bevor wir sie vergessen, denn Learnings geht in die Sommerpause. Ja, ihr habt richtig gehört, ein absolutes Novum, aber wir waren ja gerade bei, man muss mal verschnaufen und das Handy ausmachen. Und deswegen tun wir genau das für die nächsten ungefähr 6-7 Wochen.
Genau.
Wir planen aktuell im September zurückzukommen.
Ja.
Wir können auch nicht genau die Woche sagen, 1., 2., 3. Septemberwoche sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Bis dahin wird verschnauft und Energie getankt und dann mit ganz vielen neuen Ideen, neuer Inspiration, neuen Vorbildern, Learnings und.
Und wir haben News. Ihr dürft gespannt sein.
Ja, wir kommen mit News zurück.
Ja.
Ja.
Auch ganz interessant. Von daher bleibt dran, abonniert uns weiter, damit ihr dann sofort wieder dabei seid, wenn die erste Folge, neue Folge
genau.
im September
Wichtiger
dann
wieder. Denn je. Jetzt noch schnell abonnieren, damit ihr den Reminder bekommt,
Auf
wenn Learnings zurückkehrt.
Richtig.
So, jetzt aber zu den Learnings der heutigen Folge.
Richtig. Also wir fangen an mit Markus, der einfach mal gemacht hat. Also einfach machen, träumen, folgen und einen guten Agenten haben hilft auf jeden Fall immer. Eine Positionierung durch eine Eigenmarke steigert den Erfolg und die Reichweite am Markt. Klar, klingt logisch, ist aber einfach auch so. Verlass dich nicht nur auf dein Äußeres, investiere in Finanzwissen und lege dein Geld sinnvoll an. Auch immer wieder gut, ne? Geld anlegen. Und last but not least, wenn dich etwas krank macht, hol dir Hilfe, egal ob du $10 oder 240 Millionen verdienst und setze deine Stimme für globale Entwicklungsthemen ein und mache auf Missstände aufmerksam, wenn du berühmt bist.
Vielen Dank. War für mich jetzt auch nochmal wichtig zu hören, dass ich mich nicht auf mein Äußeres verlassen kann, sondern zwingend mein Geld investieren sollte.
Geld, genau.
Ja, wichtig.
Äußeres und auch Brain ist immer wieder wichtig, ne?
Yes.
Ja, aber du hast noch ein Learning für uns.
Ich habe noch ein Learning.
Genau.
Das letzte und einzige, wobei ich versuche es die ganze Zeit schon im Kopf umzuformulieren, denn wir waren ja eigentlich beide einig darin, dass Niederlagen das falsche Wort ist.
Ja.
Bewerte Menschen nicht nach der Anzahl ihrer Erfolge, sondern nach der Anzahl ihrer Niederlagen und Neuanfänge, habe ich hier notiert. Vielleicht können wir aus Niederlagen auch Fehler machen oder
Tiefschläge.
Auch gut.
Oder?
Ja? Ja. Bewerte Menschen nicht nach der Anzahl ihrer Erfolge, sondern der Anzahl ihrer Tiefschläge und Neuanfänge.
Das finde ich super.
In diesem Sinne
verabschieden wir uns in eine wunderbare Sommerpause.
Haltet euch wacker.
Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und
vielleicht macht ihr einfach das Gleiche wie wir.
Ja.
Legt mal das Handy weg. Macht ein bisschen Urlaub.
Auf jeden Fall.
Und auch im Urlaub nicht immer selbst optimieren.
Och.
Nicht weitere Podcasts hören. Jetzt, wo es eh kein Learnings gibt für 6, 7, 8 Wochen, lasst das mal mit diesem Podcast hören sein. Lest mal wieder eine Gala oder eine Bunte.
Ihr dürft auch Podcasts hören.
Oder ein Buch.
Ja.
Ja, oder eine Serie bei Netflix.
Nee, Netflix auch nicht. Computer machen wir echt mal jetzt aus.
Ja?
Also ja, nee.
Okay.
Podcast,
analog.
Lass uns mal den Podcast, das ist in Ordnung.
Okay.
Die ein oder andere Folge, guckt euch die gerne an.
Ja.
Aber einfach mal ein bisschen abschalten, genießt den Urlaub, ein bisschen Sonne, ein bisschen rausgehen.
Auch der Kopf braucht mal Urlaub.
Oh ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns riesig auf September und mit News und mit ganz vielen neuen spannenden Themen. Und Learnings natürlich. Und von daher bleibt dran, schaltet ein und
bis dahin.
Bis dahin.
Alles Gute.
Macht's gut.
Schönen Sommer.
Ciao, ciao.
Tschüss.